Yes, also wir befinden uns momentan in dem 17. Teil der Predigtserie Gott bist du's. Und über die letzten paar Wochen haben wir uns ein bisschen damit auseinandergesetzt, warum wir Gott manchmal nicht erkennen. Und das liegt letztendlich daran, dass wir so gewisse Vorstellungen von Gott haben. Unsere eine Vorstellung, die möchte ich euch heute noch ein bisschen genauer präsentieren. Und ich habe extra sogar ein Bild mitgebracht. Und manche Menschen, die haben tatsächlich diese Vorstellung, dass Jesus irgend so ein freigeistlicher Hippie irgendwie gewesen ist. Ja? Also dieser Jesus, der ist so friedlich, der könnte nicht einmal ein Moskito töten. Dieser Jesus, der tötet keine Moskitos, der streichelt die wenn schon nur. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, Jesus hat auch Moskitos wahrscheinlich getötet. Und warum Gott Moskitos erschaffen hat, keine Ahnung. Da müsst ihr, glaube ich, den Gottfried fragen. Ich bin nicht theologisch genug gebildet, um die Frage zu beantworten. Ja. Aber es gibt letztendlich so drei Charakteristiken, die Menschen irgendwie glauben über Jesus. Und die erste Charakteristik ist, dass Jesus irgendwie anscheinend immer happy war. Also Jesus war irgendwie immer happy drauf. Die zweite Charakteristik ist, dass Jesus nie zornig geworden ist. Und die dritte Charakteristik ist, dass Jesus irgendwie so in so einer Fantasiewelt gelebt hat, irgendwo da mit seinen Gedanken hoch im Himmel, aber nicht so wirklich befasst ist mit der Realität hier auf Erden. Und ich denke, ihr merkt selber schon, wenn das stimmen würde, dass Jesus immer happy ist und nie zornig wird, dann haben wir ein Riesenproblem. Das wird nämlich bedeuten, dass Gott unsere Probleme anschaut, unsere Ungerechtigkeiten, die uns angetan werden, anschaut und irgendwie gleichgültig ist, weil er sich nicht darüber aufregt. Also es wäre durchaus problematisch. Und das erinnert mich auch so an so einen Spruch, den ich mal gelesen habe. Nämlich, da war ich noch an der OTH, habe noch da studiert und ich bin dann in so ein Büro reingegangen und habe dann so einen Spruch an der Wand gelesen und vielleicht kennt ihr den auch. Und da stand dann, vor dem ich mich aufrege, ist es mir lieber egal. Und das ist so ein Spruch, der mir im Studium sehr viel gebracht hat. Nämlich immer, wenn ich meine Prüfungsergebnisse angeschaut habe, habe ich mir auch gedacht, vor dem ich mich aufrege, ist es mir lieber egal. Ja? Und vielleicht denken manche das auch irgendwie über Gott, ne? Dass Gott sich nie aufregt, dass Gott nie zornig wird, weil ihm das alles hier auf der Erde irgendwie so ein bisschen egal ist. Und vielleicht hast du schon mal ein Gebet gebetet und du hast dann irgendwie erstmal gemerkt, irgendwie passiert da nichts. Und dann hast du vielleicht noch mal ein Gebet gebetet und die ganze Situation ist eigentlich nur noch schlimmer geworden. Und da denkst du dir schon erstmal für einen kurzen Moment, Gott, ist es dir egal? So ist das, bist du irgendwie gleichgültig? Interessiert dich das Leben hier nicht auf der Erde? Und für eine lange Zeit in meinem Leben, vor allem so in meiner Teenagerzeit, wo ich das schlimmste Leid in meinem Leben durchgegangen bin, da habe ich auch genau diese Vorstellung von Gott gehabt. Ich hatte diese Vorstellung gehabt, dass Gott auf seinem Thron sitzt mit seinen verschränkten Armen und auf meine Probleme herabschaut und irgendwie nichts macht, obwohl er was machen könnte. Und ich habe für eine ziemlich lange Zeit gedacht, Gott, ist es dir letztendlich egal? Und dann habe ich mich ein paar Jahre später aber bekehrt und ich habe dann angefangen, sehr intensiv in der Bibel zu lesen. Und je mehr ich Gott kennengelernt habe durch die Bibel, desto mehr habe ich ihn letztendlich auch lieben gelernt. Und mittlerweile würden manche sogar sagen, dass ich Kopf über Fuß verknallt bin in diesen Gott. Ja, und ich habe mir gedacht, weißt du was, damit wir alle heute ein bisschen mehr verknallt werden in Gott, schauen wir uns doch heute mal eine Geschichte an in den Evangelien. Und da werden wir sehen, wir werden eine andere Sichtweise von Gott bekommen, die wir vielleicht vorher noch nie so wirklich wahrgenommen haben. Und wir werden sehen, dass Jesus kein freigeistlicher Hippie gewesen ist oder irgendwie so harmlos war oder so etwas, sondern wir werden sehen, dass Jesus selbst sogar zornig geworden ist. Und wir werden sehen, wie der Zorn Gottes tatsächlich mit der Liebe Gottes zusammenhängt. Und letztendlich auch, wie der Zorn Gottes aus der Liebe, die Gott für die Menschen heraus hat, letztendlich entstammt. Und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Und die Geschichte, die findet sich in allen vier Evangelien. Also in Markus, in Lukas, in Matthäus, in Johannes. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, weil normalerweise gibt es viele Geschichten über Jesus, aber die treten vielleicht nur einmal auf oder zweimal oder dreimal. Aber diese Geschichte tritt viermal auf und das zeigt letztendlich auch, wie wichtig sie tatsächlich gewesen ist für diese Autoren. Und es fängt ganz gut an. Es fängt ganz fröhlich an. Wir befinden uns nämlich hier bei einem Fest, ein sogenanntes Passafest. Und das Passafest, das war für die Juden das bekannteste und eines der wichtigsten Feste überhaupt gewesen. Und zu der Zeit war Jerusalem ungefähr so groß wie Amberg. Also ihr wisst ungefähr, wie groß Amberg ist, ne? Und Amberg hat so 40.000 Einwohner gehabt und Jerusalem damals auch. Aber zu diesem Fest sind ungefähr 2 Millionen Menschen hingekommen. Also da war extrem viel los gewesen. So jedes Hotel, jede Jugendherberge, jedes Airbnb, alles war ausgebucht gewesen. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an so ein Fest, wo ich mal gewesen bin im Sommer, nämlich das Gäubodenfest in Straubing. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ja, ein paar von euch kennen es. Ne? Das Gäubodenfest ist nämlich das zweitbekannteste Volksfest in Deutschland nach dem Oktoberfest. Und Straubing ist auch so ungefähr so groß wie Amberg, ne? Und also hat auch so 40.000, 50.000 Einwohner ungefähr in dem Dreh, ne? Und da ist extrem viel los gewesen. Und die meisten Menschen, die jetzt zu diesem Gäubodenfest hingehen, gehen dahin mit ihren Kumpels, mit ihren Kameraden, mit ihrem Fußballverein zum Saufen, um eine fette Gaudi zu haben. Und ich war auch da, und zwar mit meiner Mama. Und keine Sorge, ich bin nicht mit meiner Mama auf den Bierbänken rumgetanzt oder irgendwie so etwas. Also da könnt ihr euch entspannen. Wir sind einfach nur dahin gegangen und wollten es halt dementsprechend anschauen. Und wir wollten mit dem Zug hinfahren, eigentlich. Und ihr kennt ja noch das 9-Euro-Ticket, sind da hingefahren und die Züge waren rappelvoll gewesen. Also du standest wirklich Schulter an Schulter mit den anderen Menschen. Und ich stand so drinnen und ich habe mir gedacht, die Türen waren noch offen gewesen. Und ich dachte mir, boah, ich kann echt kaum atmen. Also es war so eine stickige Luft da gewesen, weil so viele Menschen in diesen Zug gepresst gewesen sind. Und wir sind dann letztendlich auch mit dem Auto gefahren. Aber letztendlich war es so, alle Menschen wollten zu diesem Gäubodenfest gehen. Und da waren auch ungefähr 1 Million bis 1,5 Millionen Menschen bei diesem Fest gewesen. Und ich glaube, damals war es wahrscheinlich genauso gewesen mit diesem Passafest. So, jeder wollte bei diesem Fest sein. Und Jesus, der war ein sehr hoch erwarteter Gast gewesen. Okay, ihr müsst verstehen, für die Juden war dieses Fest nicht nur irgendein Fest, sondern es war auch Pflicht gewesen. Und wenn du ein guter Jude bist, dann warst du bei diesem Fest gewesen. Und Jesus war ja der beste Jude, ne? Und deswegen hat jeder gewusst, Jesus wird bei diesem Fest sein. Er war ein hoch erwarteter Gast und mittlerweile ist Jesus schon 3 Jahre lang unterwegs gewesen. Er hat überall gepredigt, Zeichen und Wunder getan und jeder hat irgendwie schon so über Jesus geredet. Jeder wusste schon irgendwie, Jesus kommt, und falls du Jesus noch nicht gesehen hast, da kannst du dir sicher sein, bei dem Fest wirst du Jesus erleben. Und selbst die religiösen Leiter, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, haben Jesus dort erwartet, aus einem ganz anderen Grund. Sie wollten ihn nämlich verhaften und ihn dementsprechend auch töten. Und so heißt es nämlich dann, die obersten Priester und die Pharisäer, die hatten einen Befehl gegeben, dass wenn irgendjemand weiß, wo Jesus ist, dass sie Jesus anzeigen sollten und damit sie ihn ergreifen können. Also ihr müsst euch das so vorstellen, so stell dir vor, in Amberg sind ganz viele Plakate mit dem Gesicht von Jesus drauf, wo drauf steht Most Wanted oder so etwas. Also irgendwie so in der Richtung war das gewesen. Jesus war anscheinend so ein Hochkrimineller für sie und es war wie so eine Verbrecherjagd. Also jeder hat nach Jesus gesucht, zumindest diese Pharisäer und so, ne? Und ich habe mir einmal gedacht, hey, das muss doch eigentlich voll cool sein, mit Jesus unterwegs zu sein. Als er so die Zeichen und die Wunder getan hat und so weiter, habe ich gedacht, das muss doch der Hammer gewesen sein, wie er auf dem Wasser läuft und so weiter. Aber als ich das gelesen habe, mit diesem Befehl, habe ich mir gedacht, ja, es war aber auch richtig gefährlich. Also mit Jesus unterwegs zu sein als ein Jünger, das war riskant. Also es hätte dein Leben hier kosten können. Und deswegen heißt es dann auch, darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden umher. Sondern er hat sich zurückgezogen zu einer Wüste in der Nähe, da in Ephraim, und hat sich dort erstmal mit seinen Jüngern aufgehalten, ne? Vor diesem Fest jetzt. Und jetzt weiß Jesus ganz genau, wenn ich mich bei diesem Fest blicken lasse, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich verhaftet werde und wahrscheinlich auch getötet werde. Also das ist so diese Anspannung, die letztendlich bei diesem Fest für Jesus zumindest da gewesen ist. Und das hat sich auch so ein bisschen rumgesprochen, ne? Diese Anzeige ist rausgegangen, dieser Befehl wurde rausgegeben und selbst die anderen Juden, die haben so gedacht, ja, was macht denn Jesus jetzt? Na, also es war ja Pflicht gewesen, bei diesem Fest da zu sein. Ne? Was würde Jesus jetzt machen? Und die standen dann im Tempel und die haben schon ein bisschen so diskutiert gehabt und sie haben sich die Frage gestellt, hey, was meint ihr? Kommt er nicht zu dem Fest? Und diese Frage stelle ich jetzt auch an euch. So, was meint ihr? Ist Jesus nicht zu diesem Fest gekommen? Schon, oder? Denn Jesus ist schließlich auch kein Angsthase. Aber ihr müsst euch das so vorstellen. Also stell dir vor, du kommst zu einem Volksfest, ne? Dann wirst du dich wahrscheinlich schön anziehen. Erst recht, wenn du eines der hoch erwartetsten Gäste dort bist. Ne? Du wirst wahrscheinlich dir ein Dirndlkleid anziehen, du wirst wahrscheinlich eine Lederhose aus Hirschleder tragen für 1.000 Euro oder irgendwie so etwas. Du wirst dich zumindest hübsch machen. Aber Jesus kommt dort an, auf einem Esel geritten. Und die Jünger dachten sich wahrscheinlich, oh, ist das peinlich. Und falls du dir nicht vorstellen kannst, wie albern das ausgesehen haben muss, habe ich dir extra ein Bild mitgebracht. Also das ist wahrscheinlich nicht genau der Esel, auf dem Jesus geritten ist, ne? Aber dieses Tier ist halt echt nicht majestätisch. Also es schaut wirklich albern aus. Und man muss das so vorstellen, also Jesus war ein hoch erwarteter Gast gewesen. So ähnlich wie bei so einer Oscar-Preisverleihung, wo der rote Teppich ausgerollt wird und da Kameras sind, da ist eine Limousine, Leute sind mit ihren Tuxedos da. Es war wirklich ein hoch erwartetes Event und Jesus kommt da angeritten auf so einem Esel. Und zu diesem Zeitpunkt verstehe ich, wenn Leute sagen, ja, Jesus war irgend so ein freigeistlicher Hippie gewesen. Ja, und Jesus, der kommt da ganz normal an. Ohne irgendwie Tamtam, Der trägt keine Krone wie ein König. Er hat kein Gewand wie ein König. Er hat keinen Ring wie ein König. Er hat letztendlich nicht mal ein Pferd wie ein König. Jesus schaut voll normal aus. Da ist nichts Bewundernswertes an diesem Jesus. Aber die Menschen, die haben gehört, hey, vielleicht ist Jesus doch der Sohn Gottes. Er hat Zeichen und Wunder getan. Vielleicht ist er doch der Messias, der Christus, der Hocherwartete, der Prophet. Vielleicht könnte es doch sein. Und dann ist ihm eine große Menschenmenge entgegengekommen. Und manche gingen ihm voraus, manche gingen ihm hinterher. Und dann heißt es, diese Volksmenge, die haben ihn gepriesen. Und sie haben letztendlich gesagt, Hosianna, dem Sohn Davids, das war ein anderer Name für Messias im Prinzip, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Das heißt so viel wie Rettung. Also sie priesen Jesus mit Palmblättern, weil das ein Zeichen von Sieg war. Und manche von denen, die haben sogar ihren Mantel ausgezogen, wahrscheinlich war das sogar ein teurer Mantel gewesen, und haben ihn dann auf diesen staubigen, dreckigen Boden einfach hingeworfen vor Jesus, sodass nicht einmal sein Esel auf seinem dreckigen, staubigen Boden laufen musste. Und das ist natürlich die Frage, warum würde man das machen? Und wisst ihr, wenn man erkennt, wer Jesus ist, dann ist einem auch nichts mehr zu schade. Dann ist man bereit, alles zu opfern für diesen Jesus, weil man erkannt hat, Jesus ist es würdig, dass ich bereit bin, alles zu opfern, was mir so kostbar ist. Und es ist sehr interessant mit diesem Esel und ich möchte es kurz erklären. Es gibt nämlich zwei Gründe, warum Jesus auf einem Esel geritten ist. Der erste Grund ist, weil Jesus dadurch eine Prophetie erfüllt hat, die 500 Jahre zuvor geschehen worden ist, also gesprochen worden ist. Und da heißt es nämlich, da spricht nämlich der Prophet zu dem Volk und er sagt, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, auf einen Jungen des Lasttiers. Das heißt also, Jesus reitet jetzt nach Jerusalem rein, zu diesem Fest, zu dem Tempel Gottes hin und er erfüllt letztendlich genau diese Prophetie, die gesprochen worden ist. Das war der eine Grund, warum er auf dem Esel geritten ist. Und der andere Grund war, weil letztendlich ein Esel ist ja schließlich ein Lasttier. Ein Esel ist dazu da, um unsere Lasten zu tragen. Und genauso wie dieser Esel Jesus getragen hat, genauso hat auch Jesus unsere Lasten, unsere Schuld und unsere Sünden ans Kreuz getragen. Und wir befinden uns hier wirklich ein paar Tage vor der Kreuzigung von Jesus. Und das ist die Symbolik, dass Jesus derjenige ist, der König ist, der bereit war, alles auf sich zu nehmen und es dann ans Kreuz zu nageln. Und selbst David, König David, hatte das Ähnliches prophezeit gehabt. Da sagte er nämlich Folgendes über Gott und er sagte, gepriesen sei der Herr. Genauso wie Jesus gepriesen worden ist mit den Palmblättern und Hosianna und so weiter, genauso sagt er hier auch, gepriesen sei der Herr. Denn Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil, Gott ist unsere Rettung. Gott ist derjenige, der bereit war, alle Schuld, alle Sünden, die wir verbockt haben, war er bereit, auf sich zu nehmen und es für ein für alle Male ans Kreuz zu nageln. Und das ist so der Grund, warum Jesus auf einem Esel geritten ist. Und dann geht's weiter. Jesus zieht jetzt nach Jerusalem rein und da war ja eine richtige Aufruhr gewesen. Da sind Tausende und Tausende von Menschen bei diesem Fest. Jeder schaut auf Jesus. Jeder hört, dass diese Menschen Jesus preisen. Der Fokus ist volle Kanne auf Jesus drauf und er geht da rein und die ganze Stadt ist in eine helle Aufruhr geraten. Und dann heißt es, dass manche Menschen sich sogar die Frage gestellt haben, wer ist dieser Mann? Der schaut doch irgendwie ganz normal aus, aber irgendetwas ist wirklich besonders an diesem Mann. Und dann sehen sie auf einmal, dass Jesus in den Tempel reinläuft, in den Tempel Gottes. Und dann sehen sie, dass Jesus auf einmal zornig wird. Da schaut Jesus überhaupt nicht mehr gleichgültig aus. Und die Frage ist, warum ist Jesus nicht mehr gleichgültig? Warum verändert sich auf einmal diese Miene? Was sieht Jesus? Und letztendlich ist die Frage auch, worüber regt sich Jesus denn jetzt auf? Gerade eben wurde er doch gepriesen, es war doch voll das Fest gewesen, es war doch voll die Feier, alle sind gut drauf. Hey, was ist denn los, Jesus? Warum bist du auf einmal zornig, Jesus? Und ihr müsst wissen, und ich werde es kurz erklären, warum dieser Tempel so wichtig war oder für was dieser Tempel letztendlich auch gestanden hat. Und zwar, der Tempel Gottes, das war ein Ort der Begegnung mit Gott. Das war der heiligste Ort auf Erden. Es war der Ort, wo die Gegenwart Gottes auf der Erde gewohnt hat und gethront hat. Und es ist nicht so wie heute, wo die Gegenwart Gottes überall ist und wir können Gott überall begegnen, auch hier im Musikum. Und wir können Gott, jederzeit können wir zu Gott kommen. Damals war das nicht so. Damals konntest du nur in dem Tempel Gottes Gott begegnen. Und somit war dieser Ort ein Ort der Begegnung. Und es war auch ein Ort der Vergebung und der Wiederherstellung. Es war nämlich der Ort, wo die Menschen ihre Tiere geopfert haben, um dementsprechend ihre Schuld vor Gott zu tilgen. um dementsprechend auch Vergebung von Gott zu erhalten und ihre Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Also das war letztendlich dieser Ort gewesen. Und ich wollte das so ein bisschen mit unserer Jugend symbolisieren. Ja, und zwar ist es sehr interessant mit diesen Opfern, die sie gebracht haben. Es gab nämlich Sühnopfer und es gab Brandopfer. Und die Brandopfer, wie der Name schon sagt, die wurden verbrannt. Und es sollte so ein bisschen symbolisieren, wie sich unsere Sünden einfach so ins Nichts auflösen vor Gott. Und mit unserer Jugend, die bei mir regelmäßig stattfindet, da haben wir es so gemacht, dass wir gedacht haben, dass wir unsere Sünden aufschreiben von der letzten Woche. Und manche haben gar nicht mehr aufgehört zu schreiben, aber das stimmt natürlich nicht. Also wir haben eine ganz brave Jugend, keine Sorge. Und dann haben wir diese Zettel zerknüllt und in eine Schale reingeworfen und angezündet. Und dummerweise hat es dann angefangen, so viel zu rauchen, dass mein Rauchmelder fast angegangen ist. Und dann mussten wir schnell alle Türen und Fenster aufmachen, um diesen Rauch rauszubekommen. Manchmal bin ich ein bisschen verpeilt mit meinen Ideen. Aber das war so ein bisschen so der Plan gewesen, ne? Dass wir das so symbolisieren, wie unsere Sünden einfach so verzerrt worden sind vor Gott und nichts geworden sind. Und jetzt ist aber so, Jesus kommt da rein und er erwartet, dass er genau das erleben wird. Und er sieht aber letztendlich, dass da Menschen hingekommen sind und dass die Tiere, die sie gebraucht haben, um dementsprechend vor Gott zu opfern, um ihre Schuld zu tilgen, dass diese Preise extrem hochgetrieben worden sind. Also er hat gesehen, dass die Menschen ausgebeutet worden sind. Und das Ding ist, ihr müsst verstehen, nur wenn du genau dieses Tier geopfert hast, nur dann konnten deine Sünden vor Gott vergeben werden. Und jetzt haben die Menschen das ausgenutzt, die haben gewusst, dass eine hohe Nachfrage da. Die haben gewusst, es gibt keinen anderen Weg, um deine Sünde vor Gott zu vergeben zu bekommen. Und deswegen haben wir gedacht, weißt du was, wir machen den Preis extrem hoch, um so viel Profit aus diesen schwachen, bedürftigen Menschen herauszuziehen. Und das macht Jesus zornig. Weil die armen Menschen, die vielleicht sogar kaum Geld hatten, um selber zu essen, konnten jetzt nicht einmal ihre Beziehung mit Gott wiederherstellen. Sie konnten Gott nicht begegnen. Und das macht Jesus so zornig, weil er gedacht hat, genau deswegen ist dieser Tempel doch dort, damit Menschen Gott begegnen können. Und jetzt sieht er aber, wie Menschen, denen der Weg versperrt wird und sogar gehindert wird, dass sie zu Gott kommen. Und das macht ihn so wütend, dass Jesus dann auch später zu den Pharisäern und diesen Schriftgelehrten sagt, wehe euch, ihr Heuchler. Ihr versperrt anderen den Zugang zu Gottes himmlischen Reich, denn ihr selbst geht nicht hinein und die, die hinein wollen, die hindert ihr auch noch daran. Seht ihr, diese religiösen Leiter, das waren genau die Menschen, die eigentlich diesen schwachen und bedürftigen Menschen helfen sollten, Gott zu begegnen. Das waren eigentlich die Menschen, die Gott den Weg bereiten sollten, sodass dann eine Begegnung stattfinden kann. Und das waren genau die Menschen, die ihnen den Weg so schwer gemacht haben wie nur möglich. Und ihn auch noch den Weg versperrt haben. Und jetzt verstehen wir so ein bisschen mehr, warum Jesus hier gerade nicht mehr so happy-clappy drauf ist, sondern warum Jesus hier zornig wird. Und ich möchte noch weiter erklären, warum dieser Tempel so wichtig ist, weil wir kommen da immer mehr rein. Wir verstehen jetzt das Denken von Jesus immer und immer mehr. Nämlich dieser Tempel, der hat noch eine andere Symbolik gehabt. In diesem Tempel war es nämlich so, dass Jesus erwartet hat, dass es genauso sein wird wie im Himmel. Das war seine Erwartung gewesen, dass der Lobpreis und die Anbetung und die Begegnungen, die Menschen im Himmel haben, dass genau das Gleiche auch aus der Erde geschieht, in diesem Tempel. Das war seine Erwartung gewesen. Und der Jünger Johannes, der hat nämlich die Offenbarung geschrieben, das letzte Buch in der Bibel, und da hat er uns so ein bisschen so einen Einblick gegeben, wie es denn gerade im Himmel vonstatten geht, was gerade im Himmel passiert und was Jesus letztendlich auch erwartet hat, dass er hier auf Erden bei diesem Tempel sehen würde. Und da sagt nämlich Johannes Folgendes. Er sagt, er sieht eine große Schar von Menschen, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern und allen Sprachen. Und die standen alle vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm und sie waren bekleidet mit weißen Kleidern und sie hatten Palmzweige und waren in ihren Händen. Und da sehen wir auch schon so die Symbolik zu Jesus. Als Jesus in den Tempel reingezogen ist, da haben sie auch Palmzweige gehabt. Und genau das Gleiche sehen wir jetzt auch hier. Und dann riefen sie mit lauter Stimme und sagten, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel, Millionen und Millionen von Engeln, standen rings um diesen Tempel oder beziehungsweise um diesen Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und sie fielen vor Gott hin und sie beteten ihn an. Und das ist, was Jesus erwartet hat. Genau dieses Bild hat Jesus im Kopf gehabt, dass er so viele Menschen sehen wird aus allen Nationen, aus allen Sprachen, von überall her, dass sie alle da sind, dass es so viele sind, dass man sie gar nicht erst zählen kann wie die Sterne im Himmel. Das war seine Erwartung gewesen. Und er sieht nichts von alledem. Und vor ein paar Jahren, da war ich mal in Jordanien, ich hatte so eine Flüchtlingsarbeit mitgeholfen und da war ich in einer Gemeinde gewesen von Missionaren. Und da waren auch Missionare aus aller Welt gewesen, aus Deutschland, aus den USA, aus Nigeria, aus Algerien, aus Australien, aus überall her. Und wir waren alle zusammen und wir haben alle den gleichen Gott angebetet. Und es war wirklich so unfassbar herrlich, so viele verschiedene Menschen zu sehen. Und da habe ich mir gedacht, selbst wenn ich in diese Gemeinde reinschaue, sehe ich auch sehr viele verschiedene Menschen. Ich sehe Deutsche, ich sehe Russen, ich sehe Menschen aus Kamerun, ich sehe Südafrikaner da, ich sehe Menschen aus dem Iran, aus Peru hatten wir auch schon, aus Ecuador, selbst aus Franken haben wir hier Menschen, ja. Wirklich aus aller Welt, ja, aus dem fernsten Lande, ja. Also manche sagen sogar, dass wir so eine Multikulti-Gemeinde sind, ne, dass wir sehr bunt sind. Ne. Und als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, weißt du was, preis den Herrn, wie im Himmel, so auch in unserer Gemeinde. Das hat mich wirklich richtig, richtig erfreut. Und seht ihr, das ist jetzt genau diese Erwartung, die Jesus hat. Er denkt, dass er jetzt alle Nationen sehen wird, alle Stämme, alle Dörfer und wo auch immer sie herkommen. Das erwartet er und auf einmal sieht er genau das Gegenteil. Und dann denkt er so, warte mal, aber es steht doch im Wort Gottes geschrieben. Also es steht doch geschrieben, dass mein Haus soll ein Gebetshaus für alle Völker sein. Und er sieht aber, dass sie eine Räuberhöhle daraus gemacht haben. Seht ihr, Jesus erwartet eigentlich, dass dieser Gott, der angebetet wird, von allen Menschen angebetet wird. Es ist nämlich ein Gott für alle Menschen, nicht nur für die Juden. Aber die Juden haben gesagt, nee, das ist unser Gott. Der gehört euch nicht. Und Jesus sieht letztendlich, wenn er in diesen Tempel reingeht, er sieht nur Juden. Und das ist komisch, weil wie gesagt, es sollte ein Ort sein für alle Völker. Warum sieht Jesus nur Juden? Und die Juden hatten damals bei dem Tempel sogar eine Einschrift gemacht, dass wenn irgendein Heide, also ein Nicht-Jude, das heißt letztendlich wir, wenn irgendeiner von uns es wagen würde, in diesen Tempel reinzukommen, wird diese Person umgebracht. Also so krass war diese Anspannung gewesen zwischen den Juden und den Nicht-Juden. Also Jesus sieht keine Einheit, er sieht Trennung, er sieht Diskriminierung, er sieht Rassismus. Und wir konnten alle nicht zu Gott kommen. Selbst uns wurde der Weg versperrt und wir konnten nicht mit unseren Nöten, unseren Problemen zu Gott kommen. Wir waren letztendlich distanziert von Gott. Und Jesus sieht all das und er denkt sich, das kann doch nicht wahr sein. Und ihr wisst, Jesus erkannte die Bibel, er kannte die Schrift, er wusste, wie schön dieser Tempel Gottes ist. Und selbst der König David, der hat den Tempel beschrieben, wie schön dieser Ort ist. Und er sagt letztendlich, nur eines erbitte ich von dem Herrn und nach diesem will ich trachten. Also wenn du nur eine Bitte hättest, nur ein Gebet hättest, nur ein Verlangen hättest, was du von Gott gestillt bekommen haben könntest, dann was wäre das? Denn König David sagt hier, boah, wenn ich nur eine Bitte hätte, nur ein Gebet sprechen dürfte, dann wäre es das hier, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang. Und dass ich die Lieblichkeit, die Freundlichkeit, die Schönheit, die Herrlichkeit Gottes schauen darf. Und dass ich ihn suchen darf in seinem Tempel. Es war sein tiefstes Verlangen gewesen, einfach dort zu sein, wo Gott ist. Ich will einfach da sein, wo Gott ist. Ich will umgeben sein von seiner Gegenwart. Und wie gesagt, der Tempel Gottes ist so der Ort, wo die Gegenwart Gottes auf Erden ist. Und David sagt, ich möchte einfach nur da sein, wo mein Gott ist. Ich möchte ihn sehen, ich möchte ihn immer besser kennenlernen, ich möchte ihn immer besser lieben lernen. Und selbst ein anderer Schreiber, im Psalm 84, er beschreibt genau das Gleiche. Und er sagt letztendlich, nur ein Tag in den Vorhöfen, nicht einmal in dem Tempel, nur in den Vorhöfen, ist besser als 1000 andere sonst. Und ich will lieber nur irgendwo an der Schwelle Gottes, an dem Haus Gottes sein, irgendwo da, wo die Treppen sind. Lass mich einfach nur irgendwo in der Nähe meines Gottes sein, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Lass mich einfach nur irgendwo da sein, wo Gott ist. Das war das Verlangen gewesen von den Menschen, weil sie Gott dort erlebt haben. Und das war auch dieser Ursprungsgedanke. Dieser Ursprungsgedanke war letztendlich, der Tempel Gottes ist ein Ort der Begegnung, der Vergebung, der Wiederherstellung, wo die Gegenwart Gottes ist, wo Wiederherstellung ist und wo einfach Freude ist und wo der Himmel auf die Erde kommt. Das war die Erwartung. Und Jesus sieht nichts von alledem. Und deswegen war er richtig, richtig zornig. Und ihr müsst verstehen, also Jesus geht jetzt in diesen Tempel rein, alle Augen sind auf Jesus. Alle schauen darauf, was Jesus jetzt als nächstes machen würde. Und dann macht Jesus Folgendes. Er machte eine Geisel, eine Peitsche aus Stricken und er trieb alle Menschen raus. All die Menschen, diese Verkäufer, all diese Leute, die andere Menschen unterdrückt haben, er treibt sie alle raus, er wirft Tische um, er wirft Stühle um, er wirft das ganze Geld um, was die Leute genutzt haben, um sie auszubeuten. Und er reinigt den kompletten Tempel. Und das erinnert mich so ein bisschen daran, wie wenn ich manchmal zornig werde, wenn ich Mensch ärgere dich nicht verloren habe oder so etwas, dann denke ich mir auch so, genauso muss Jesus sich gefühlt haben, ja. Ich finde es aber so interessant. Jesus hat hier keinen Wutanfall. Ne? Also nicht so wie wir im Verkehr, wenn wir mal abgeschnitten werden und denen am liebsten eine watschen wollen würden. So ist Jesus nicht drauf, sondern es ist ein sehr bedachter Zorn. Es ist ein Zorn, der in ihm gewachsen ist. Und das Interessante ist, es heißt ja hier, er machte eine Geisel. Also er hat eine Peitsche gemacht. Er hat sie nicht gefunden, hat sie einfach genommen, sondern er machte eine Geisel. Und ich weiß nicht, ob du schon mal eine Geisel gemacht hast, aber das braucht ein bisschen Zeit. Ne? Du musst es erstmal ein bisschen flechten, musst erstmal hinsetzen, musst ganz ruhig da sitzen und so. Ne? Das erinnert mich so ein bisschen daran, wie wenn meine Oma vorm Fernseher sitzt und häkelt. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ne? Jesus ist zwar zornig, aber ist zur gleichen Zeit auch super entspannt. Und er häkelt das und er macht das so. Und sobald er es fertig gemacht hat, haut er sie alle raus. Und er startet eine Reformation, genauso wie Luther vor 500 Jahren. Er macht eine komplette Wandlung hinein und er bringt uns letztendlich zu dem Ursprungsgedanken zurück. Und da sehen wir einfach, was dieser Ursprungsgedanke gewesen ist. Ein Ort, wo Menschen Gott begegnen können. Und er macht das nicht bei irgendeiner kleinen Kirwa im Nebendorf oder so, ne? Sondern er macht es bei dem größten Fest der Juden oder eines der größten Feste der Juden. Und er will da wirklich demonstrieren, um was es Gott wirklich geht. Und wir können uns sicher sein, dass wenn Jesus das getan hat, dann hätte Gott der Vater genau das Gleiche auch getan. Denn Jesus hat gesagt, wenn du mich gesehen hast, dann hast du den Vater gesehen. Der Vater und ich, wir sind eins. Was auch immer ich tue, das tut auch der Vater. Und was auch immer der Vater tut, das tue auch ich. Und Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Also wir können uns sicher sein, dass Gott kein gleichgültiger Gott ist. Dass Gott nicht die Ungerechtigkeiten und die Nöte und die Probleme dieser Welt anschaut und so wie ich es mir gedacht habe, dass er irgendwie so auf seinem Thron sitzt und ihn das alles nicht interessiert. Hier sehen wir den Beweis. Hier sehen wir den Beweis, dass Gott genau anders ist. Dass Gott auch zornt. Dass Gott auch zürnig werden kann und so. Und ich meine, wenn du hier bist und du schaust dir diese Ungerechtigkeiten an, die gerade in unserer Welt passieren, und du zornig wirst, dann sage ich zu dir, sehr gut, sehr gut. Jesus ist auch zornig. Und wenn du wütend darüber bist, was hier auf dieser Erde passiert, dann sage ich, sehr gut, Jesus ist auch wütend. Und wenn es dich böse macht und du denkst dir, das kann doch nicht wahr sein, dann sagt Jesus genau das Gleiche. Und er hat angefangen, aktiv zu werden. Ich finde das so interessant. Jesus hat nicht einmal gebetet. Er hat nicht einmal gesagt, Vater, was ist dein Wille? Sondern er wusste. Er wusste, was der Herzschlag Gottes ist. Und dann sagte er zu den Menschen da, schafft alle das weg von hier. Weg mit all diesen Dingen, die ihr da verkaufen wollt. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und da sehen wir Jesus, für ihn war das nicht nur ein Gebäude gewesen. Das war nicht nur irgendwelche Steine oder so, sondern es war sehr persönlich. Es war das Haus meines Vaters. Mach nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Mach nicht diesen Ort der Begegnung zu einem Ort, wo du ganz viel Profit einfach aus den Menschen rausschlägst. Und wir sehen diese Leidenschaft, die Jesus für das Haus seines Vaters hatte, für das Königreich Gottes hatte. Und selbst die Jünger, als sie das gesehen haben, die haben sich daran erinnert, was eigentlich geschrieben steht. Das geschrieben steht, ein Eifer, eine Leidenschaft um das Haus meines Gottes, der wird mich verzehren. Jesus war verzehrt. Das war nicht nur so ein bisschen Leidenschaft, wie vielleicht bei mir im Fitnessstudio oder so das, ne, wo ich ein paar Mal in der Woche hingehe. Das war nicht nur so ein bisschen so Leidenschaft, sondern Jesus war verzehrt. Es hat sein Denken, sein Herz, sein Handeln, es hat alles komplett eingenommen gehabt. Denn Jesus hat so eine Leidenschaft für Gott, aber auch für die Menschen. Denn dieser Ort, der Tempel, das sollte genau der Ort sein, wo der Himmel und die Erde sich verbinden. Das sollte der Ort sein, wo Gott den Menschen begegnet, wo Menschen auch Gott begegnen. Und da sehen wir diesen Zorn, den Jesus hat, aber es ist letztendlich auch eine Liebe. Es ist die Liebe für den Menschen, die ihn da anreizen zum Zorn. Und Jesus macht den Weg frei, denn wie ich letztes Mal auch gepredigt habe, Jesus ist der Weg. Jesus ist immer die Antwort. Jesus ist immer die Lösung. Jesus ist derjenige, der den Weg freiräumt, sodass wir zu Gott kommen können. Und ich liebe es, wie es da auch heißt, noch währenddem Jesus im Tempel war, da sind dann die Blinden und die Armen und die Gelähmten sind letztendlich zu Jesus gekommen und er heilte sie. Und ihr müsst wissen, damals durften die Blinden und die Gelähmten und die Kranken, die durften nicht in den Tempel Gottes kommen. Denn du galtest als unrein, wenn du krank warst. Du galtest als von Gott verflucht, wenn du krank warst. Du durftest nicht einfach in das Heiligtum reinkommen. Aber jetzt, seitdem Jesus hier alles freigeräumt hat, war da Raum gewesen für die Schwachen, für die Gelähmten und für die Blinden. Und Jesus heilt sie in dem Tempel Gottes. Und damit will Jesus auch demonstrieren, der Tempel Gottes ist der Ort, wo Heilung geschieht. Körperlich, seelisch, aber auch geistlich. Und ich liebe es einfach, wie diese Blinden und die Gelähmten, wie die keine Angst hatten vor Jesus. Die hatten keine Angst davor, dass Jesus zornig war. Die haben gewusst, der Zorn, den Jesus hier hatte, das war ihr Schutz gewesen. Der Zorn Gottes war ihre Zuflucht. Der Zorn Gottes, den Jesus hier hatte, das war ihr Schutz letztendlich vor denjenigen, die sie ausbeuten wollten. Und deswegen kamen sie zu Jesus. Sie haben sich bei Jesus sicher gefühlt. Und dann haben die aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben das alles so ein bisschen betrachtet und sie sehen, wie Jesus da Wunder macht im Tempel Gottes. Und dann sagen sie auf einmal, und sie kommen zu Jesus hin und sie sagen, siehst du all das, was gerade passiert? Siehst du, wie die Kinder dich preisen und die Säuglinge und so weiter? Die schreien alle, Hosianna, Sohn des Sohn Davids. Und sie waren entrüstet gewesen darüber, was diese Kinder gerufen haben zu Jesus. Und Jesus sagt, hörst du, was die sagen? Oder beziehungsweise sie haben das zu ihm gesagt. Und Jesus sagt, ja, ich höre das. Aber habt ihr noch nie gelesen, dass aus dem Mund der Unmündigen und der Säuglinge Gott ein Lob bereitet hat? Und ich finde diesen Moment so krass, dass selbst Säuglinge, Babys, erkannt haben, wer Jesus ist. Das war letztendlich ein Wunder gewesen. Und wir haben ja auch ein paar Babys hier in der Gemeinde, ne? Also stell dir mal vor, einer von diesen Babys würde auf einmal sagen, preis den Herrn, Halleluja. Das wäre vielleicht ein bisschen gruselig für einen kurzen Moment, ne? Aber es wäre letztendlich auch ein Wunder. Und selbst diese Babys hatten keine Angst gehabt vor Jesus. Die haben eigentlich das gefeiert, was Jesus getan hat, so wie ein Fußballfan sich feiern würde im Stadion. Und sie freuten sich darüber, dass Jesus hier mal so ein bisschen freiräumt und ein bisschen Radau gemacht hat. Und jetzt haben wir natürlich die Frage, um das Ganze so ein bisschen einzunorden mit dem Tempel, mit Jesus und sein Handeln und auch mit dieser Geschichte. Was hat das jetzt endlich alles mit uns zu tun? Was ist die Bedeutung, die es für uns hat? Und der Apostel Paulus, der gibt uns eine Antwort genau auf diese Frage. Und er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Der Tempel Gottes war ein Ort der Begegnung, der Heilung und der Vergebung. Und jetzt sagt Jesus zu uns, hey, wisst ihr nicht, dass letztendlich genauso wie damals die Menschen Gott begegnet sind in seinem Tempel, dass die Menschen jetzt euch begegnen können und dementsprechend Gott erleben können? Wisst ihr nicht, dass Gott Menschen heilen möchte durch eure Gebete? Wisst ihr nicht, dass Gott Menschen vergeben möchte, indem ihr ihnen erzählt, was Jesus für sie am Kreuz getan hat? Wisst ihr nicht, dass der gleiche Geist, der damals in dem Tempel Gottes gewesen ist, jetzt auch in euch lebt? Dass der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in euch lebt? Dass die gleiche Autorität, die Jesus hatte, auch die gleiche Autorität ist, die er uns gibt, weil wir seine Stellvertreter sind? Und Jesus war ein Mann voller Autorität gewesen. Das Krasse ist, als Jesus diesen Tempel gereinigt hat, da hat es niemand gewagt, Jesus aufzuhalten. Niemand hat es gewagt, Jesus anzurühren oder ihn zu stoppen. Nicht einmal die Tempelwachen. Und die Tempelwachen, das waren eigentlich die Menschen, die dafür eingesetzt gewesen sind, die bewaffnet waren, um irgendjemanden zu stoppen, der irgendwie da was machen möchte. Sie sollten eigentlich für Zucht und Ordnung sozusagen sorgen. Und Jesus war derjenige, der alles einfach anders gemacht hat. Der das Ganze einfach in Unordnung gebracht hatte, was sie sich da aufgebaut hatten. Und sie wagten es nicht. Sie haben Jesus angeschaut mit diesen Augen aus Feuer, voller Leidenschaft. Und sie haben gesagt, nee Mann, mit dem lege ich mich nicht an. Und selbst als die römischen Soldaten zu Jesus gekommen sind, im Garten von Gethsemane, und das waren, manche sagen vielleicht sogar 50, 100, manche sagen vielleicht sogar ein bisschen mehr, und sie kamen, um Jesus festzunehmen, und sie fragten ihn, bist du Jesus von Nazareth? Und Jesus sagte nur drei Wörter, ich bin es. Und sobald er es gesagt hat, ist wie so eine Druckwelle, sind all die Soldaten nach hinten geflogen, weil Jesus ein Mann ist voller Autorität. Und genau diese gleiche Autorität, die hat Jesus uns gegeben, die wir auf seinen Namen getauft sind. Und genau aus dem Grund steht auch im Wort Gottes drin und ist ein Zuspruch, den Gott uns gibt, denn er sagt, mach dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und siehe, Finsternis bedeckt die Erde, ein tiefes Dunkeln die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und die Herrlichkeit des Herrn erscheint über dir. Das ist der Zuspruch Gottes für dein Leben. Ja, die Ungerechtigkeit ist da. Ja, die Nöte und die Probleme sind da. Ja, die Finsternis und die Dunkelheit ist da, aber wir sind auch da. Und Gott ist mit uns und Gott ist für uns und Gott lebt in uns, um den Willen Gottes auf die Erde zu bringen, sodass es wirklich ist wie im Himmel. Dazu sind wir letztendlich berufen. Und deswegen ist mein Anspruch nochmal so am Ende für euch. Lasst uns nicht zu Gott kommen und ihn anklagen, warum er nichts macht oder warum Gott irgendwie gleichgültig ist oder irgendwie so das, sondern lass uns vielmehr zu Gott kommen und beten, Gott, was möchtest du, dass wir tun? Was sollen wir tun? Wie sollen wir aktiv werden? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus uns dabei begegnen wird und dabei auch helfen wird. Okay? Lass uns noch gemeinsam aufstehen und lass uns noch diesen Gott anbeten.